Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie noch mal begrüßen und ein paar Aspekte, es können nicht mehr als ein paar Aspekte sein im Zusammenhang von Ernährung, Inflammation, das Gehirn respektive die Psyche. Als kurze Übersicht möchte ich für Nicht-Fachkollegen aus der Psychiatrie einen kurzen Überblick über die Diagnostik einer Depression geben, um zu zeigen, dass das etwas komplizierter ist, als im ersten Moment vielleicht den Anschein hat, vor allem wenn Studien durchgeführt werden sollen, neurobiologische Aspekte, Darm-Hirn-Achse vielleicht ein wenig dazu, nur angeschnitten, meine Kollegin hat hier schon sehr vieles präsentiert, die Ernährung und mögliche pathologische Mechanismen und so, wie dann auch so ein paar Spotlights, was die Studienlage dazu anbelangt. Wenn wir uns anschauen, wir sprechen von Ernährung und sagen unter Umständen depressive Symptome, was ist das eigentlich jetzt? Ja? Wenn wir uns die Diagnostik anschauen und dort fangen wir dann an bei den Schwierigkeiten und auch bei der Kritik bei manchen Studien, Patient ist depressiv, was hat er jetzt eigentlich? Ja? Damit sind Studien, wenn es nicht genau klassifiziert ist, auch nicht vergleichbar. Ich würde, also was mir persönlich in meiner Arbeit aufgefallen ist, ist, dass einige Patienten zum Beispiel eine Dysthymie haben, also diese langfristig depressive Grundstimmung. Und da ist die Frage, ob wir Gründe finden, was auch dahinter stehen könnte, neben den klassischen Hintergründen, die wir aus der Psychiatrie bereits kennen. Die Grundsymptome, wenn wir von Depression sprechen, sind depressive, also ist gleich eher eine gedrückte Stimmung. Wichtig ist der Interessensverlust oder die mangelnde Fähigkeit zur Freude, Reduktion von Antrieb und eine tendenziell erhöhte rasche Ermüdbarkeit. Die anderen Phänomene kommen auch in unterschiedlicher Stärke vor, ob das jetzt um die Konzentration geht, um das Selbstwertgefühl, oder manche Menschen sind halt dann ausgesprochen in diesen Phasen sehr pessimistisch. Ich habe in Bezug auf die Ernährung einfach die Depression herausgegriffen, nicht zuletzt aus dem Grund, da es sie zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen neben der Angststörung gehört. Ich möchte dazu auch ein paar Bemerkungen jetzt machen zu den neurobiologischen Hintergründen. Es gibt selbstverständlich auch, wie in allen anderen Bereichen, biologische Determinanten oder Vulnerabilitätskriterien, also genetische Faktoren und dann im wesentlichen Aspekt der psychosozialen Faktoren. Auf diesen werde ich dann hier im Speziellen noch eingehen. Wesentlich geht es also bei diesen neurobiologischen Fragen um die Neurotransmission an der Synapse, vornehmlich von Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, sehr bekannt sind ja die SSRIs aus, in allen Fächern der Medizin, denke ich. Und die neuere Forschung zeigt ja auch, dass wir einen Überschuss an Glutamat haben. Es gibt ja inzwischen zahlreiche Versuche bei therapieresistenten Depressionen hier mit Ketamin zu behandeln. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und jetzt gehen wir schon langsam Richtung Entzündung. Im Max-Planck-Institut in München hat Professor Holzbauer und sein Team Depression auch in Bezug auf den Cortisolspiegel untersucht. Und unter anderem wurde hier beschrieben, dass es zu einer Hyposensitivität der Cortisolrezeptoren kommt. Das heißt, dass der chronische Stress wohl zu einer vermehrten Ausschüttung von Cortisol führt, aber gleichzeitig offensichtlich ein Mechanismus, ich hatte die Fantasie, die Internisten mögen verzeihen, aber mit dem Diabetes, indem ich einen Überschuss habe, dass die Rezeptoren hier sozusagen eingefahren zurückgenommen werden und in dem Moment natürlich erst recht mangels Feedback Cortisol ausgeschüttet wird. Wenn wir uns das anschauen, ein bisschen anschaulicher dargestellt, wenn wir jetzt von einem externen Stressor ausgehen, wissen wir aus der Psychologie zum Beispiel, dass ein akuter Reiz, ein akutes Erleben als erstes schon eine biologische Reaktion auslöst, bevor wir das wahrnehmen. Vielleicht, wenn Sie ganz plötzlich erschrecken, merken Sie, dass zwar dieses Schockgeschehen, aber da ist schon oft sehr, sehr viel Adrenalin draußen. Von der physiologischen Seite her wissen wir, dass also hier akut vor allem das Noradrenergie-System aktiviert wird. Bei einem chronischen Stress haben wir dann, also wenn dieser persistiert, nehmen wir jetzt beruflichen oder privaten Stress her, wenn also der bestimmter Dauerdruck existiert, kommt es hier zu diesen Veränderungen, wie vorhin am Dia schon erwähnt. Also wir haben eine vermehrte Ausschüttung, eine chronische von Cortisol und vom Glucagon-Releasing-Hormonen Hypothalamus, Hypophyse findet dieses Feedback nicht statt. Es wird weiter Cortisol hier auch ausgeschüttet. Das hat wesentliche Konsequenzen und zwar muss ich einen Exkurs hier auf den Darm machen, wie es dann eben eine Folge für das Gehirn hat. Wenn wir von der Darm-Hirn-Achse sprechen, möchte ich hier, und ich sage, das ist hier, deckt die Forschung in keinster Weise jetzt hier ab thematisch. Also das erste hier kurz beschrieben bereits, die Cortisolausschüttung. Dann haben wir eine Wechselwirkung vom Nervus vagus, sowohl afferent als auch efferent zum Darm. Das heißt, je nachdem, wie die Stresslage ist, gibt es hier direkte Rückmeldungen zum Gehirn. Neuroendokrine Signale, auch von meiner Kollegin bereits erwähnt. Es kommt hier im Darm zur Produktion unter anderem von diesen Neuropeptiden, die verschiedene Funktionen haben. So werden über diese dann im Zentralnervensystem unter anderem auch Hunger oder Angst mitbestimmt. Das heißt, im Darm werden diese Hormone produziert und gelangen über die Zirkulation auch in das Gehirn und erzeugen hier gewisse Effekte. Tryptophanstoffwechsel, auch, glaube ich, breit bekannt, die Vorstufe oder die Basis für die Serotoninbildung, findet in hohem, also ist ganz wesentlich im Darm, allerdings in ganz anderer Weise, sondern zum Beispiel für die glatte Muskulatur der Darm, im Darm ist es sehr, sehr wesentlich. Ein ganz wichtiger Punkt ist dann die sogenannte Darmpermeabilität. Hier gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen dazu und auch was diese pathologischen Veränderungen anbelangt. Wir gehen, und dazu werde ich dann noch etwas zeigen, wir gehen davon aus, dass die Darmpermeabilität im Zusammenhang mit Stress und Ernährung sich verändert. Und auf diese Art und Weise, ganz offensichtlich, gramnegative Bakterien mit den sogenannten Lipopolysacchariden als Induktor für eine Entzündung austreten können. Und die aktuelle Situation ist so, dass man auch davon ausgeht, dass schwere neuropsychiatrische Erkrankungen, wie zum Beispiel Autismus, aber unter Umständen auch Schizophrenie, hier mit ausgelöst oder Ursache sein könnten. Also wir sind erst, sage ich dazu, wir sind erst im Bereich der Untersuchungen. Das lymphatische Gewebe, das sage ich nur deshalb, es ist sozusagen ein Zentrum der Darm, des Immunsystems. Die Darmbakterien selber, muss ich auch hier, das halte ich auch für sehr wichtig, erwähnen, werden vor allem, also die Darmbakterien stehen im Zusammenhang mit den kurzkettigen Fettsäuren, die vor allem aus den Ballaststoffen gebildet werden. Die Ballaststoffe, die, wie sie heißen, eigentlich nur Ballast sind, sind aber für unsere Darmfunktion ganz essentiell aufgrund der kurzkettigen Fettsäuren. Diese sind notwendig für die Darmmucosa. Allerdings auch werden sie gefunden im Bereich des Zentralnervensystems. Und es gibt auch darüber Untersuchungen, wie weit das in einem Zusammenhang mit der Appetitregulation stehen kann. Also zusammengefasst, ballaststoffreiche Ernährung ist wahrscheinlich positiv, dass der Appetit nicht so stark ist oder dass es zu einer Appetithemmung kommt. Das Mikrobiom, ja, 10 hoch 14 Mikroorganismen, also die Nullen kann man hier kaum aufschreiben, wie riesig das ist. wird vielfältig bestimmt. Wir haben sicher eine gewisse genetische Disposition, die ich nicht einmal so überwertig, die ich nicht so hoch ansehe als Kriterium, weil wir grundsätzlich mit einem sehr ähnlichen Mikrobiom auf die Welt kommen. Entscheidend, wie wir heute wissen, ist pränatal der Stoffwechsel der Mutter. Es gibt Untersuchungen bei schwer übergewichtigen Müttern, dass das selbstverständlich auch Folge hat, dann, was die Mikrobiomentwicklung des Kindes anbelangen kann. Die Art der Geburt, also ob Kaiserschnitt oder in einer klassischen Form, dann selbstverständlich Infektionserkrankungen, Magen-Darm-Infekte haben natürlich auf das Mikrobiom eine Wirkung und insbesondere dann, wenn wir zum Beispiel Antibiotika oder oft zu viel Antibiotika zu uns nehmen. Das Mikrobiom verändert sich auch über das Alter, auch in seiner Diversität und Stress ist natürlich auch ein Faktor. Dort, wo wir persönlich vielleicht einen Einfluss ausüben können, ist unser Ernährungsstil. Der Ernährungsstil, wie wir auch gehört haben, hat sehr viel mit der Darmgesundheit zu tun. Aber letztendlich, wie ich hier versuche zu zeigen, gibt es auch Zusammenhänge zum Gehirn. Das heißt, über das Transmittersystem gibt es Einflüsse auf das Gehirn, sowohl wie es aussieht, kognitiv als auch emotional und das Ganze zum Teil auch über chronische Entzündungsprozesse. Wir unterscheiden bei der Ernährung immer die Grundbestandteile und die unterbelichteten Ballaststoffe, da hört man, das ist wichtig, aber viel mehr ist es in der Regel nicht. Und die Flavonoide, die Pflanzenzusatzstoffe, die hier auch immer mehr im Fokus des Interesses stehen und kurz gesagt, das Problem sind, wenn ich versuche, eine gesunde Ernährung durch Supplemente zu kompensieren, dann werden diese Flavonoide zum Beispiel nie vorkommen können. Wesentlicher Unterschied, auch wie wir Sie schon gehört haben, der westliche Ernährungsstil ist extrem fleischlastig, hat viel zu viel Fettanteil in der Regel, also das Fleisch bereits selber. Grundsätzlich der Fettanteil, den wir konsumieren, und dann haben wir einfache Kohlenhydrate. Ja. Beim mediterranen Lebensstil, wo wir auch die Untersuchungen gemacht haben, was die psychische Verfassung anbelangt, im mediterranen Stil haben wir vor allem viele Hülsenfrüchte häufig, Gemüse, Obst, Kräuter, Fisch, wobei Fleisch, wenn, dann eher in geringerem Stil. Ich rede nicht von der Veränderung vielleicht in den letzten 2 Jahrzehnten in manchen mediterranen Ländern. Ich spreche jetzt einmal hier wirklich vor allem von der klassischen guten Küche, wie wir sie ja in den Ländern schätzen. Vegetarische, vegane Lebensweise werde ich vielleicht dann anschließend noch etwas sagen. Ernährung hat auch immer zu tun natürlich mit Übergewicht, nicht nur, aber selbstverständlich hat das Übergewicht oder schwere Übergewicht etwas mit Ernährung sehr häufig zu tun und dann eben die immunologisch ausgelösten Prozesse direkt durch die Ernährung. Also was läuft derzeit an Untersuchungen? Wir haben im Prinzip, oder ich nehme jetzt mal 4 Schwerpunkte heraus. In der Forschung befasst man sich sehr gerne im Moment mit einzelnen Mikroorganismen des Mikrobioms und schaut nach, ob bestimmte Bakterien fehlen oder zu stark vertreten sind. Der nächste Schwerpunkt sind Anwendungsstudien oder Beobachtungsstudien entsprechend des Ernährungsstils, wie vorhin angedeutet, beziehungsweise, dazu werde ich auch ein Beispiel bringen, welche Folgen es haben kann psychisch, wenn ein Ernährungsstil verändert wird. Dann gibt es sehr viele Untersuchungen zu Supplementen, da möchte ich nur dazu sagen, sie haben absolut ihre Berechtigung beim Mangel. Sie werden nie eine gesunde Ernährung ersetzen können, weil sie viel zu komplex ist und es hier nie um eine einzelne Substanz geht. Einzelkomponenten, die werden auch fleißig beforscht und dann eben noch die Überernährung und Adipositas im Speziellen. Zu den Ballaststoffen vielleicht ganz kurz nur als ein einziges Beispiel, um Ihnen vielleicht auch einen Eindruck zu vermitteln, eben wie komplex dieses Thema ist oder wie vielschichtige oder wie viele Faktoren es gibt, die, sobald wir Abendessen gehen, hier alle zu wirken beginnen. Ich habe schon erwähnt, die Ballaststoffe haben also eine direkte Wirkung auf den Darm und sind ganz wesentlich für ein gesundes Mikrobiom enthalten, wie angeführt, und wesentlich sind eben diese kurzkettigen Fettsäuren. Der Lebensstil, die Lebensweise, wo wir dann sagen, ja, den Menschen geht es vielleicht dort besser oder die Stimmung ist dort besser, wird vermutlich auch, ja, es ist immer ein sehr komplexes Geschehen, aber wird vermutlich auch genau damit zusammenhängen können. Ganz wesentlich, und nur auf diesen Punkt kann ich hier eingehen, ist der Zusammenhang zu chronischen Entzündungen, die mit diesen Ballaststoffen oder diesen kurzkettigen Fettsäuren eben stehen können. Das, worum es hier im Großen und Ganzen dann geht, ist also die Frage von Stress, Ernährungsstil und Übergewicht. Ich habe hier ein kleines Bild mitgebracht, das das vielleicht ein bisschen anschaulich machen kann. Wir sehen in der Mitte einfach den Nervus vagus, den schon erwähnten, der sowohl afferent als auch efferent, also Hirn und Darm miteinander verbindet. Und dann halt diverse andere Faktoren, die Sie sehen, ich habe keinen Beamer, also die kurzkettigen SCFA, die kurzkettigen Fettsäuren, Sie sehen die Bedeutung des Stoffwechsels hier noch einmal grün, das Grüne ist hier eine Mastzelle, die hier eine ganze Menge von Entzündungsfaktoren produziert. Es gibt verschiedene Mastzellen, aber es sind vor allem der Typ 1 der Mastzellen, die diese Entzündungsfaktoren hier produzieren, und dann die entsprechenden Neurohormone. Wenn man sich das jetzt genauer anschaut und das Bild einmal versucht zu verfolgen, da haben wir zum Beispiel ausgehend einmal eine Stressreaktion, sagen wir eine Belastung über einen bestimmten Zeitraum, und hier über die Blutbahn gelangt dann schließlich Cortisol auch in die Mukosa. In diesem Bereich führt das dann dazu, dass es zu einer, das ist B hier eingezeichnet, dass es hier zu einer Veränderung oder Schädigung unter anderem kommt der einzelnen Mukosa-Zellen untereinander, sodass Endotoxine austreten können, in das Blut gelangen können und dann über Aktivierung weiterer Zündungszellen schließlich auch diese dann zum Gehirn gelangen. Und wie wir aus Untersuchungen kennen, die Mikroglia, also das sind bestimmte Zellen im Gehirn, die schließlich dann auch ihr Entzündungsfaktoren produzieren. Das, was man annimmt, auf welcher Ebene man arbeiten könnte, abgesehen vom Nervus vagus, ist halt entsprechend der richtigen Ernährungszufuhr, um hier prophylaktisch, was die Schädigung der Darmmukosa anbelangt, hier etwas machen zu können. Dazu werden manchmal auch Probiotika zum Beispiel gezählt. Sie haben sicher auch von den Transplantationen, Stuhltransplantationen bereits gehört, vor allem dann, wenn das Mikrobiom ganz aus dem Lot geraten ist. Das macht nur dann Sinn, wenn natürlich nachher langfristig eine entsprechende Ernährung aufgebaut wird. Ganz kurz möchte ich auch hier noch die Adipositas erwähnen als wesentlicher Faktor im Entzündungsgeschehen. Bei den Fettzellen wissen wir, gibt es grundsätzlich, wenn es sehr viele Fettzellen sind, relativ häufig die Infiltration von Makrophagen. Diese Makrophagen produzieren in weiterer Folge schon benannte Entzündungsfaktoren. Unabhängig davon gibt es auch Untersuchungen, die sagen, die Fettzellen sind ja, haben eine schlechte Perfusion an sich, also ist ja ein Depot. Und man geht davon aus, dass auch bei einer großen Menge an Fettzellen hier immer wieder einige davon absterben, minderversorgt sind und dergleichen, was eben auch zu einer Infiltration, zu einer weiteren Infiltration von Entzündungsfaktoren führt. Jetzt ein paar Worte zu den direkten psychischen Folgen. Ich möchte hier als Beispiel, damit haben wir lange Zeit Erfahrung, dass wir Menschen, die wir zum Beispiel mit, wegen einer Hepatitis C behandeln, mit proinflammatorischen Zytokinen, also es ist ja gewollt, dass diese Hepatitis C erfolgreich behandelt wird, und das ist möglich eben, wie Sie alle wissen, auch über entsprechende Interferone. Wir wissen, dass es hier aber dann auch zu einer Veränderung im Hypothalamus kommt, und wir sehen bei diesen Patienten bereits ganz typische Veränderungen, emotionale Verstimmungen, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörung. Also jeder, der mit diesen Patienten zu tun gehabt hat, weiß, wie häufig diese Nebenwirkungen, die so ein bisschen depressiv oder stärker depressiv imponieren, aussehen. Das heißt, wir haben in dem Fall über die proinflammatorischen Zytokine die Stimulierung der HPA-Achse. Dadurch wird eben gefördert das Corticotropin-Releasing-Hormon, und damit in weiterer Folge über die diversen Prozesse kommt es dann zu dieser Ausschüttung der Entzündungsfaktoren, was heute im Zusammenhang mit einer Depression gesehen wird. Progrediente Entzündungen eben vor allem dann, wenn wir eine Schädigung der Darmmucosa haben. Das Leaky Gut wird heute auch in der Medizin immer mehr untersucht, also die Durchlässigkeit des Darmes und Austritt von Toxinen in die Blutbahn. Das wird heute, oder der Fokus rutscht immer mehr auch in, zu schauen, ob es hier Zusammenhänge gibt zwischen Autoimmunerkrankungen, aber auch zu rheumatischen Erkrankungen bis hin zum Diabetes. Ich möchte zum Abschluss hier ein paar Studien anführen, wie derzeit die Situation aussieht und wo man versucht, hier auch einen einigermaßen guten Überblick zu bekommen. Es gibt Kritik zu den Studien, allerdings ist es ausgesprochen schwierig, eine Gruppe zusammenzustellen, wo ich wirklich vergleichbare Daten bei der Ernährung habe. Ja, was wird gegessen, wann wird gegessen, wie viel wird gegessen, welche Details, wie sieht die Zusammensetzung aus? Ja, kann ich es wiederholen? Ich kann sicher nicht doppelblind machen. Das heißt, es sind hier manchmal wirklich Schwierigkeiten und vielleicht auch ein bisschen Grenzen gesetzt. Aber was man zum Beispiel im British Journal for Nutrition hier gezeigt hat, dass bei erhöhtem glykämischen Index, also sprich vor allem die einfachen Kohlenhydrate versus einer ballaststoffreichen Ernährung, hier wir deutliche Vorteile haben, was die Entwicklung von depressiven Symptomen anbelangt. Sehr viel, wie oben nur ganz kurz erwähnt, sehr viel wird über die pflanzliche Ernährung diskutiert. Ich möchte mal darauf reduzieren und sagen, die extreme fleischlastige Kost, die hat uns kein Glück gebracht. Also da gibt es heute sehr, sehr viele Untersuchungen dazu. Und die Richtlinien der deutschen oder österreichischen Gesellschaft für Ernährung gehen ganz klar in eine deutliche Reduktion von 300 bis 600 Gramm, das heißt zwei Portionen pro Woche, exklusive irgendwelcher Extras. Was man auf diesem Sektor heute weiß, dass es jedenfalls Zusammenhänge gibt zwischen dieser extrem fleischlastigen Ernährung in Bezug auf Gewichtsstatus, aber auch chronische Entzündungen und auch was das Übergewicht anbelangt. Das Problem oder ein wesentliches Problem, wir haben wirklich zum Teil relativ gute Daten dafür, aber wir können es, um es wissenschaftlich korrekt auszuwerten, wir können es zum Teil nicht genau auf bestimmte Faktoren zurückführen. Also das bedeutet, als wir nicht sagen können, ist jetzt das Mikrobiom, sind es die einzelnen Nährstoffe oder ist es zum Beispiel auch der Verzicht auf etwas. Darüber gibt es Unklarheit, aber im Großen und Ganzen erhärten sich die Befunde, dass hier diese Umstellung sicherlich besser für den Organismus ist. Wenn wir jetzt uns anschauen, die Depressionsrate, bei zum Beispiel ist eine Riesenstudie mit 23.000 Teilnehmern in Nature publiziert, die versucht haben aufzuzeigen, dass bei schwer zuckerhaltigen Getränken und Speisen die Depressionsrate deutlich ansteigen kann. Vor allem, also bei Frauen und Männer generell, aber vor allem bei Männern, die viel süße Speisen und Getränke konsumieren, in einem 5-Jahres-Zeitraum 23% höhere Depressionsrate möglich ist. Auch hier vielleicht etwas dazu. Wir haben auch eine ganz gute Datenlage, was heute inzwischen die Untersuchungen direkt am Gehirn anbelangt, und können sagen, dass die Inflammation nachweisbar ist in Basalganglien, im kortikalen Belohnungssystem und motorischen Schaltkreisen. Das bedeutet, dass es diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dieser dauerhaften Entzündung, chronischen Entzündung und mit dem Gehirn eben auch gibt, wie ich versucht habe, auf andere Ebene vielleicht einmal auch darzustellen. Die Ernährung, chronische Entzündung ist vielleicht hier auch ein Punkt, oder ich will diese Studie zumindest hier nur kurz anführen, dass die Entzündungsfaktoren eben, vor allem auch wenn sie ernährungsbedingt sind, es so ist, dass bei Menschen, die bereits Übergewicht haben, man auch sehen kann, dass die Entzündungsparameter direkt danach ansteigen, wesentlich mehr als im Vergleich zu schlanken Menschen. Das heißt, hier gibt es schon ganz andere Abläufe und Prozesse, wenn sich der Stoffwechsel verändert hat Richtung adipöse Stoffwechsellage. Es ist aber völlig rückführbar, also mit Veränderung von Körpergewicht. Worüber ich heute gar nichts sagen kann, ist zum Beispiel Bewegung. Da kann man wirklich sehr, sehr schöne Veränderungen herbeiführen. Der Fokus bei mir war heute ein bisschen, was die Depression anbelangt. Also was wir heute aufgrund der Datenlage sicherlich sagen können, dass es im Rahmen, und ich habe es sehr vorsichtig formuliert, bei depressiven Verstimmungen, ich möchte mich hier nicht auf eine Form der Depression einmal festlegen, aber grundsätzlich eine depressive Verstimmung, wir können davon ausgehen, dass wir da durch Ernährungsumstellung bei einem Teil, bei einer gewissen Gruppe von Patienten auch profitieren können. Wenn man als Psychiater tätig ist und Angststörungen behandelt, depressive Störungen behandelt, Panikattacken behandelt und eine gewisse Verbesserung erzielt oder zum Beispiel Panikattacken existieren, aber es besteht dann weiterhin eine eher depressive Grundstimmung. Es gibt unspezifische körperliche Beschwerden, es gibt gewisse Trägheit. Dann kann man durchaus in Erwägung ziehen, ob man nicht hier einmal überlegt, eine Ernährungsumstellung anzusprechen. Die Bedeutung dieser Erkrankungen, die wir heute sehen, ist, dass wir ja neben den einigen organischen Erkrankungen eine enorme Zahl an psychischen Erkrankungen sehen, vor allem Depression und Angst sind führend. Es hat auch einige Konsequenzen, also man kann jetzt auch sagen ökonomische Konsequenzen, was unser System längerfristig anbelangt. Und es wäre, denke ich, wirklich meines Erachtens auch sinnvoll, sich zu überlegen, ob wir nicht hier auch aus diesen Gründen einmal diskutieren sollten, ob die Art, wie wir uns ernähren, mit diesen Schwerpunkten überdacht werden sollte. Ja, und der Ruf an die Psychiatrie ist hier ganz eindeutig. Wir wissen sehr viel. Wir wissen, dass es eine Dysbiose sehr oft gibt bei vielen unserer Patienten. Aber wir wissen noch viel zu wenig, welche Bedeutung das Mikrobiom oder vor allem ein gestörtes Mikrobiom auf die psychische Gesundheit bzw. psychische Krankheiten haben kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, und falls Sie Fragen haben, stehen wir zur Verfügung.